Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
11:50 SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der beides ist, Jurist und Journalist, der Leiter der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe ist und natürlich auch aktuell im Zusammenhang mit Corona. Unser Gast ist heute Vormittag. Guten Morgen und herzlich willkommen, Frank Bräutigam.
Schönen guten Morgen, danke für die Einladung.
Sie sind ein vielgefragter Mann in diesen Tagen. Das beginnt bei Einladungen zu Talkshows. Plasberg waren Sie jetzt wie oft? Zweimal?
Ich war zweimal bei Hart aber fair, genau. Das war auch Neuland für mich, genau. Aha. Aber es hat Spaß gemacht. Man merkt einfach gerade, dass Corona nicht nur unser ganzes Leben durchdringt, sondern eben auch alle Rechtsgebiete, die man sich nur vorstellen kann. Ne? Also von den großen Fragen bis zu den Alltagsfragen, was darf ich noch? Das macht die Bandbreite gerade aus.
Ja. Das macht aber, glaube ich, auch die Schwierigkeit aus, in der Sie insofern sind, wenn jetzt sehr detaillierte Fragen zu einem sehr speziellen Thema kommen, kann man da immer und sofort aus der Hüfte verlässliche Auskunft geben?
Immer sofort nicht, und so ehrlich muss man auch sein, gerade weil das so breit gefächert ist. Und ich verstehe die Menschen gerade gut. Wir kriegen so viele Anfragen über die Hörfunkwellen und alles. Was darf ich eigentlich noch im Alltag? Diese ganz banalen Fragen, darf ich dahin gehen? Ein Ehepaar, da haben wir erst geschmunzelt, aber die fragten sehr ernsthaft, wir wollen am Wochenende gemeinsam in den Wald gehen und Holz hacken. Aha. Dürfen wir das noch? Und da kann man schmunzeln, aber nein, man muss das ernst nehmen, weil es ein Zeichen für diese Verunsicherung in der Bevölkerung gerade ist. Und deswegen geben wir zumindest alles, möglichst viele Antworten zu geben. Und wenn wir uns mal unsicher sind, dann sagen wir das auch. Das gehört auch dazu.
Verbunden, wenn man die Frage zu Ende denkt und die mögliche Antwort verbunden damit, wenn man es nicht darf, wird es sanktioniert. Und wenn es sanktioniert wird, wie wird es sanktioniert?
Ganz genau. Es gibt ja inzwischen Bußgelder. Ich kann aber auch das Ehepaar beruhigen. Also als Ehepaar in den Wald zu gehen, um Holz zu hacken, ist im Prinzip erlaubt. Man sollte prüfen, ob man da Holz hacken darf. Das ist quasi die Frage. Der Rest ist okay. Aber es gibt gerade ganz viele Alltagssituationen, sich zu dritt zu treffen auf der Straße, die mit einem Bußgeld bedroht sind. Das ist wirklich eine neue Situation.
Online wird immer wichtiger. Ich habe gestern in Vorbereitung der Sendung gesehen, dass sie sich im Zusammenhang mit der Sportschau, mit den Fußballrechten geäußert hat. Da muss man sich dann auch speziell reinarbeiten.
Genau, ich hatte als Kind immer den Traum, in der Sportschau zu sein, in anderer Form allerdings, mehr so Richtung Fußball. Jetzt durfte ich mal für sportschau.de ein Interview geben, da ging es darum, hat man die Ansprüche, Ticketpreise zurückzubekommen als Fan? Und ja, die hat man. Und es stellt sich wie in ganz vielen Gebieten aber sofort die Zusatzfrage, bestehe ich auch darauf? Aha. Weil ich ja vielleicht weiß, dass mein Verein, wenn jetzt alle alles zurückfordern, daran zugrunde geht. Da prallen gerade ganz wichtige Dinge aufeinander. Ja. Mein eigenes Recht, das mir zusteht, Geld zurückverlangen. Aber auch die Gedanken dahinter, was geschieht da mit der Gesamtgesellschaft? Das ist gar nicht mal im Fußball, das ist an ganz vielen anderen Punkten so.
Dann hat es, was den Fußball angeht, und wir hatten ja Thomas Hitzlsperger, den Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart, gestern zu Gast. Das hat ja dann auch eine existenzielle Dimension. Also Vereine, die keine Einnahmen mehr haben, die werden irgendwann von der Pleite oder sind dann irgendwann mal von der Pleite bedroht. Dann ist die Frage, kann man bei den Spielergehältern kürzen? Wenn ja, um wie viel? Und gibt es da einen Rechtsanspruch?
Das ist eine rein sportpolitische Frage. Und das ist ja sehr dünnes Eis. Gerade jetzt, wenn man sagt, die Fußballvereine, denen droht Existenzsorgen, da halten viele Bürgerinnen und Bürger natürlich dagegen. Naja, bei den Gehältern ist ja wohl erstmal Potenzial. Und da muss sich jeder seine eigene Meinung zu bilden. Aber es gibt natürlich ja auch die kleinen Vereine in der vierten Liga, die eine ganz treue Fangemeinde haben. Und auch da kann es ja jetzt wirklich an die Existenz gehen, je nachdem, wie lange das noch dauert.
In Karlsruhe sind ja zwei schwergewichtige juristische Institutionen, zum einen das Verfassungsgericht, zum anderen die Bundesanwaltschaft. Arbeiten die weiter wie bisher?
Bei den großen Institutionen, da kommt ja noch der Bundesgerichtshof auch dazu, ja, also das Verfassungsgericht hat eine wichtige Entscheidung zur Europäischen Zentralbank verschoben, vom März auf den 5. Mai. Die Bundesanwaltschaft, da wird hinter den Kulissen weiter auch an wichtigen Anklagen gearbeitet. Im Fall Lübcke und auch beim Anschlag von Halle steht das bevor, dass da die Anklage rausgeht. Wo es schwieriger ist, ist bei den Gerichten vor Ort. Also Kollegen von mir waren am Landgericht Karlsruhe bei einem Strafprozess. Und Gerichtsprozesse müssen ja öffentlich sein. Da kann man nicht einfach sagen, machen wir ein Geisterspiel draus. Mhm. Und da war wirklich auch abgesperrt, Absperrband auf einigen Plätzen, damit im Publikum auch Abstand ist. Und genau an dem Tag kam der Richter dann rein und sagte, der Verteidiger hat über Nacht Fieber bekommen, wir können heute nicht verhandeln. Okay. Also ich sehe es als ein Beispiel dafür, dass die wichtigen Strafprozesse, da geht es ja um Haft, versucht man alles, das irgendwie weiterzutreiben, aber es werden gerade ganz viele Termine verschoben. Man weiß nicht, wann viele Bürgerinnen und Bürger, die auf ein wichtiges Urteil für sie warten, wann das kommt. Also der Notbetrieb läuft, aber da wird es viele schwierige Situationen geben.
Und was das Verfassungsgericht angeht, gibt es da jetzt Eilanträge dergestalt, ob das alles rechtens ist, was da mit unseren Freiheitsrechten passiert ist?
Die gibt es schon und das kommt auch noch verstärkt auf uns zu. Karlsruhe hat in den letzten Tagen mehrfach gesagt, liebe Bürger, ihr müsst erstmal an die Gerichte vor Ort gehen. Es gibt ja die Möglichkeit, so Eilrechtsschutz beim Verwaltungsgericht dann vor Ort in Freiburg, in Karlsruhe, wo auch immer. Und da wenden sich die Leute auch schon hin und wollen überprüft haben, geht der Staat hier vielleicht zu weit? Denn das ist ja eine ganz typische Situation. Der Staat beschließt Einschränkungen unseres öffentlichen Lebens. Er hat gute Gründe dafür, auch das ist wichtig, ja. Gesundheitsschutz. Aber die spannende Frage, das beschäftigt schon jetzt und es wird die Gerichte über Jahre beschäftigen, überschreitet man hier vielleicht Grenzen? Das
und
ist sehr schwierig.
Befeuert wird diese ganze Geschichte dadurch, dass der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Herr Papier, da jetzt auch öffentlich schon sehr, sehr starke Zweifel geäußert hat, ob das alles so in Ordnung ist, dauerhaft.
Ja, aber ich finde, er hat sehr differenziert darauf hingewiesen, wie schwierig auch ist, das jetzt einzuschätzen. Also die Politik ist ja gerade darauf angewiesen, Rat von Experten, Virologen zu bekommen und dann zu sagen, das und das machen wir. In der Haut der Politiker möchte ich auch nicht immer stecken. So. Und er hat darauf hingewiesen, der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichts, dass es genau deswegen, wie wegen dieser Unsicherheit auch so schwer ist, zu sagen, übertreibt der Staat hier vielleicht oder muss das so sein? Und er hat, und das ist auch wichtig, darauf hingewiesen, Grundrechte sind auch in solchen Ausnahmezeiten nicht abgeschafft. So. Und was dann richtig und falsch war, das kann man nicht heute und auch nicht morgen klären, aber man muss es im Blick halten. Das ist auch für mich als einer, der sich viel mit Recht beschäftigt, nicht etwas, wo man sagt, jetzt, ich weiß alles besser, aber dass es ein wichtiges Gut ist, auch hier nachzufragen, das ist mir schon auch wichtig.
Was das Ganze noch komplizierter macht, ist der Umstand, dass die Experten, also die Virologen, ja am Tag danach das, was sie am Vortag gesagt haben, schon mal kassiert haben. Das war bei der Frage Schulschließung so. Das ist jetzt möglicherweise in anderen Fällen und in anderen Ausrichtungen so. Wie geht man juristisch damit um?
Das ist keine juristische Frage. Das ist die Frage, wie bildet sich Politik eine Meinung? Und die Wissenschaftler aus dem Bereich der Medizin betonen ja immer auch, sie geben ihre medizinische Einschätzung ab, aber der Rest sind politische Entscheidungen. Und das macht es gerade so schwer. Ich habe einen großen Respekt, ehrlich gesagt, vor den Virologen, die sagen, ich habe jetzt neue Erkenntnisse und dann kehre ich die nicht unter den Teppich, sondern rede darüber. Dass das für die Politik dann in die Bredouille bringt, ist dann die Folge. Aber in diesen Zeiten bin ich eher misstrauisch bei Leuten, die sagen, sie wissen sofort alles.
Wenn wir, Herr Bräutigam, mit der Kurzarbeit anfangen, die ja nun in beträchtlicher Größenordnung eingeführt wurde, ist das juristisch alles sauber geklärt?
Da gehe ich von aus und es ist gerade ein ganz wichtiges Instrument. Also auch alle Anwälte, mit denen ich so rede, sagen sie, das ist das, was sie den ganzen Tag beschäftigt, das rechtssicher hinzukriegen. Und es ist ja auch ein wichtiges Mittel, diesen Zweck, den muss man sich ja immer noch mal klar machen, dass Betriebe nicht sofort Leute jetzt kündigen müssen, sondern dass man diese Durststrecke, wie lange sie auch immer dauern mag, überwindet. Und da gibt es dann auch gewisse Bedingungen für so ein Kurzarbeitergeld. Man muss also Überstunden abbauen, auch den Resturlaub vom vergangenen Jahr wegnehmen. Also man ist auch in gewisser Pflicht, aber es ist zumindest so ein gewisser Rettungsanker.
Apropos Kündigung, Kündigungsschutz interessiert auch viele Hörer. Hat man darauf einen Rechtsanspruch in dieser aktuellen Krise?
Der Kündigungsschutz, der eine lange Tradition hat in Deutschland, der ist nicht ausgehebelt jetzt. Deswegen ist es auch für Arbeitgeber eine ganz wichtige Abwägung, zu sagen, in Anführungszeichen, schmeiße ich die Leute jetzt sofort raus? Da muss er schon damit rechnen. Die Kündigungsschutzgründe bei betrieblichen Kündigungen, da muss man schon was auf den Tisch legen. Also da schon die Abwägung oder die Gefahr, dass man dann nachher vor Gericht verliert, viel zahlen muss. Deswegen sind diese Mittelwege, ganz viel reden, aufeinander zugehen, vielleicht ein gewisser Gehaltsverzicht für eine gewisse Zeit, diese flexiblen Lösungen, das sind die Mittel dieser Wochen.
Ist die Frage des Zwangsurlaubs juristisch geklärt?
Zwangsurlaub, jetzt einfach so, hat ganz, ganz hohe Hürden. Also das Prinzip im Gesetz ist, man muss auf die Belange der Arbeitnehmer Rücksicht nehmen. Es steht aber im Gesetz auch, wenn ganz dringende betriebliche Gründe dagegen sprechen, dann kann der Arbeitgeber auch mal anordnen, ihr müsst jetzt Urlaub nehmen. Das kann natürlich so eine Situation sein, aber ob ich jetzt das Risiko eingehen würde, dass das von Gerichten geklärt wird, auch da heißt es, reden, reden, reden. Und das mit dem Urlaub, glaube ich, beschäftigt auch unsere Hörer bei der Frage der Entschädigung, die man jetzt ja bekommen kann. Also du hast mir gerade
in großem Ausmaße,
eine Hörerfrage gezeigt, die sich darauf bezog.
Bezog sich darauf, ob man, lass mich gucken, wo habe ich es, ob es einen Entschädigungsanspruch gibt für Eltern, die sich zu Hause um ihre Kinder kümmern.
Genau, da hat es ja gerade eine ganz aktuelle gesetzliche Ergänzung gegeben für diese ganz schwierige Situation. Eltern haben die Kinder wegen der Schulschließung zu Hause und können deswegen nicht arbeiten. Und da hat der Staat ganz schnell jetzt einen Entschädigungsanspruch, zumindest in einem gewissen Umfang, eingeräumt. Ein sehr schnelles Gesetz, wie es gerade so viele gibt. Und die Frage ist natürlich, muss ich dann vorher alles abbauen, was ich so selber habe, meinen kompletten Jahresurlaub, Überstunden? Ich habe darüber mit dem Ministerium gesprochen und die sagen, ganz klar ist es nicht geregelt. Was ist zumutbar, ist die Frage. Das muss die Praxis klären, aber man kann schon sagen, erst den gesamten Jahresurlaub nehmen, bevor man dieses Geld geht. Das ist viel zu viel verlangt. Ich denke, Überstunden abbauen, das schon, den Urlaub, den man schon eingereicht hat, das auch. Und den Rest sollte man mit der Behörde vor Ort dann klären. Es steht nicht direkt im Gesetz drin, jeder Jahresurlaub muss sofort genommen werden.
Wobei, das ist ja dann das nächste Fass, was aufgemacht werden wird. Die Frage, ob all das, was jetzt juristisch im Schnelldurchlauf letztlich durchgepeitscht wurde, dann auch einer höchstrichterlichen Überprüfung standhalten wird.
Genau, das ist nichts für diese Tage in diesen hektischen Zeiten, aber es ist immer die Gefahr, was in Berlin passiert ist, diese ganz schnellen Gesetze übers Wochenende und dann am nächsten Mittwoch der Bundestag, der Freitag der Bundesrat, dass da auch Fehler passieren, die man erst später merkt. Das wird dann Aufgabe der Gerichte sein und da werden auch die ein oder anderen Fehler bei rauskommen. Das ist einfach so.
Eine letzte Frage zu den veränderten Arbeitsbedingungen betrifft Homeoffice. Ja. Was ist, wenn einer, schreibt ein Hörer, beispielsweise zu Hause gar nicht die räumlichen Möglichkeiten für Homeoffice hat?
Dann muss der Arbeitgeber andere Lösungen finden. Also man kann schwer dazu zwingen. Also es gibt oft Betriebsvereinbarungen im Arbeitsvertrag oder allgemeine Vereinbarungen, dass Homeoffice möglich ist. Aber wenn das wirklich gar nicht geht, dann muss man zumindest versuchen, diese Bedingungen auch zu Hause zu schaffen. Wie man auch umgekehrt nicht verlangen kann, ich habe kein Recht auf Homeoffice. Alles, was da passiert, muss man in Absprache machen. Das ist aber das Thema dieser Tage und auch eine große Belastung für viele Eltern gerade.
Wie ist es eigentlich, wenn Krankenschwestern, wenn Pfleger, wenn Ärzte, Ärztinnen in Krankenhäusern keinen Schutz haben mit Mundschutz und mit entsprechenden Kitteln? Können die sich weigern zu arbeiten?
Also ich kann denen jetzt nicht rechtssicher sagen, ihr dürft zu Hause bleiben. Aber ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Frage ist die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Das gilt für jedes Büro, aber natürlich ganz massiv auch in Krankenhäusern. Und Fürsorgepflicht heißt, man muss den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die muss man so gut schützen, wie es irgendwie geht. Und gerade bei diesem Kerngeschäft der Patientenversorgung, da würde ich sagen, ist das ein ganz zentraler Punkt. Und da sollte man den Arbeitgeber auch sehr massiv darauf hinweisen. Das gilt aber auch für den normalen Büroangestellten, die Angestellte. Wenn der oder die merkt, der Arbeitgeber schafft es noch nicht mal da, Desinfektionsmittel hinzustellen, auch da kann man wirklich auf diese Fürsorgepflicht, das ist der Begriff, den man da fallen lassen sollte.
Wenn es jetzt ums Geld geht und ich als Selbstständiger beispielsweise keine Einnahmen habe und damit meine Miete nicht bezahlen kann, Kann ich dann gekündigt werden? Will ein Hörer wissen?
Das ist ein weiterer Punkt dieser sehr schnell gemachten Gesetze gerade, die aber solche Schwierigkeiten für die Bürgerinnen und Bürger abmildern sollen. Also die Nachricht ist, dass man, wenn man jetzt vom 1. April bis zum 30. Juni es nicht schafft, die Miete zu bezahlen, dann darf man nicht rausfliegen, dann darf man nicht gekündigt werden. Normalerweise ist das so, wenn man 2 Monatsmieten nicht zahlt, dann hat man große Gefahr, dass man die Wohnung verliert. Und das möchte man jetzt vermeiden. Es gibt einen wichtigen Hinweis dazu. Das bedeutet nicht, dass die Miete wegfällt. Man muss die dann, im Gesetz steht, bis 2022 spätestens nachzahlen. Also man hat weiterhin die Pflicht, das irgendwann zu leisten. Aber dieser ganz dringende Punkt, verliere ich meine Wohnung, der fällt weg.
Was ist, wenn ich keine Einnahmen mehr habe, ich einen Kredit für eine Wohnung oder für ein Haus nicht mehr bedienen kann?
Also auf so Verbraucherdarlehen, was man so bei der Bank aufgenommen hat für Verbraucher, da gibt es auch Stundungsregelungen. Also auch da gibt es so eine ähnliche Abmilderung, dass man da nicht rausfliegt. Und auch bei Verträgen, im Gesetz heißt es so, der Grundversorgung, also Strom, Wasser und so weiter, auch da hat man gerade einen gewissen Zahlungsaufschub für diese schwierigen Monate, dass so die Basis des täglichen Lebens durch diese Krise nicht angetastet wird.
Eine Hörerin möchte wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, wenn sie ihr Konto überziehen muss, sie nicht diese heftigen Überziehungszinsen zahlen muss, ob da was möglich wäre.
Ich fürchte, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, also das Kleingedruckte da, die gelten weiter. Also da ist sie wahrscheinlich auf Kulanz des Geldinstituts angewiesen, würde ich sagen.
Urlaub und Tourismus war gestern. Was ist, wenn ich, sagen wir mal, im Januar oder Dezember letzten Jahres ein Ferienhaus gebucht habe, eine Ferienwohnung und kann diesen Urlaub gar nicht antreten? Was passiert dann?
Da muss man gucken, wo habe ich das gebucht? Wenn es so eine Einzelbuchung im Ausland ist, dann muss man sich leider mit denen dort herumschlagen und schauen, was steht im Kleingedruckten. Das kann etwas schwieriger werden. Wenn es jetzt um meinetwegen Hotels hier in Deutschland auch gibt, die man gebucht hat, da ist ja, soweit ich weiß, auch deutschlandweit in diesen Rechtsverordnungen verboten, zu touristischen Zwecken zu übernachten. Und das heißt dann juristisch übersetzt, meine Übernachtung ist da unmöglich. Und in so einem Fall kriege ich dann auch mein Geld zurück. Also das ist etwas leichter, wenn man hier vorhatte, in Deutschland Urlaub zu machen, als wenn man jetzt als Einzeltourist im Ausland was gebucht hat. Und die Pauschalreisen, die sind dann nochmal ein eigenes Thema. Können wir aber auch gerne
drüber reden. Also diese All-Inclusive-Leute, die sind dann möglicherweise mit am besten dran?
Die sind mit am besten dran. Das hat einen Grund. Das ist diese pauschale Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Minister Maas war ja auch gerade in den Nachrichten. Aber der hat ja quasi gesagt, Reisewarnung für die ganze Welt. Und das hat dann zur Folge, dass man diese Pauschalreisen kostenfrei stornieren kann. Und das hat so einen ähnlichen Effekt dann wieder gesamtgesellschaftlich wie bei den Fußballtickets. Der Einzelne hat sein Recht, das Geld zurückzukriegen, aber auf einmal fordert das ganze Land von den Konzernen das Geld zurück. Deswegen, wer die Nachrichten verfolgt hat, da wird ja gerade über das Thema Gutscheine diskutiert. Also sollen die Konzerne vielleicht sogar das Recht bekommen, den Leuten nicht die Anzahlung zurückzugeben, sondern einen Gutschein. Da müsste man Gesetze für ändern. Das ist eine tricky Sache, weil wenn ich in der persönlichen Situation bin, ich weiß, ich kann auch im Herbst oder nächstes Jahr fahren, gut. Aber wenn das jetzt jemand ist, der in Kurzarbeit ist und jetzt sagt, oh, ich brauche die Anzahlung zurück. Also das ist eine schwierige politische Frage, die Ministerien da auf dem Teller haben.
Um nochmal auf den Tourismus zu kommen, was ist, wenn ich für einen geplanten Urlaub einen Flug oder eine Fähre gebucht habe?
Wenn der Flug nicht möglich ist, also es war ja auch zum Beispiel USA sogar Einreisestopp, dann ist auch da nicht möglich mitzufliegen, dann müssen die Flugkonzerne das auch zurückerstatten. Und da ist die gleiche Frage da. Ganz viele sagen einfach von selbst, ihr kriegt einen Gutschein oder wir buchen euch um.
Genau.
Und ist dasselbe Problem, dass man den Anspruch auf Geldzahlung nach jetzigem Recht hat, aber in Berlin gerade sehr intensiv diskutiert wird, ob man das zumindest für eine gewisse Zeit lang ändert.
Und am Ende dieser ganzen touristischen Verwertungskette stehen Hotelbetriebe, stehen Restaurants, die sich ja auch überlegen könnten, Frage zu klagen, weil man sie einfach, obwohl sie sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, zusperrt seit Wochen?
Das ist ein ganz schwieriges Thema und eine sehr berechtigte Frage. wie Sie sagen, das Hotel wird ja geschlossen, weil der Staat das gesagt hat. Da könnte man ja denken, na, automatisch muss der Staat dann auch jeden Schaden ersetzen. Aber nach der aktuellen Rechtslage ist das so nicht. In diesem berühmten Infektionsschutzgesetz, das jetzt gerade so viel regelt, da stehen Entschädigungen für bestimmte Situationen drin. Man ist in Quarantäne, kriegt kein Geld und so weiter. Aber so ein allgemeiner Anspruch, Staat macht was dicht, und ich krieg dann was, der steht da nicht drin. Da müsste man nachher nachweisen, dass der Staat es komplett falsch entschieden hat, also schuld war an diesen Sachen. Und das ist aber auch eine politische Frage und die wird hochkommen, diese Diskussion, ob man das vielleicht auch ändern muss, so wie man manchen Eltern, wir haben vorhin darüber gesprochen, vielleicht eine Entschädigung zuspricht, dann auch den Unternehmen, die wirklich gar nichts dafür haben, so eine Art Sonderopfer haben die ja gebracht für die Gesellschaft. Aber also das wird auch noch hochkommen, je dringender die Not der Unternehmen wird.
Bevor wir auf die Freiheitsrechte kommen, zwei kleinere Fragen mit der Bitte auch um eine kurze Antwort. Erste Frage, per Reisebüro hat ein Hörer oder eine Hörerin eine Schiffsreise gebucht ab Ende August. Wie sieht's aus mit der Stornierung?
Also da würde ich noch warten, weil sich die Umstände ja ändern können. Also für die Reisen, die jetzt anstehen, Ostern ist ja schon sehr nah, aber auch was so in den Mai geht, da hat man diese Rechte schon jetzt. Und für August würde ich einschätzen, dass das da jetzt noch zu früh ist, dass da das Reisebüro entgegenhalten könnte. Ein bisschen müsst ihr noch warten, aber auch Wiedervorlagen nehmen, ob sich die Situation verändert. Und wenn sie sich nicht verändert, gerade mit dieser pauschalen Reisewarnung, ist da bei der Pauschalreise, ich gehe davon aus, das ist so eine Schiffsreise, kann man dann kostenfrei stornieren, aber erst später.
Dann eine Frage, von der ich fast vermute, dass Sie sie nicht beantworten können. Welche Medikamente, die auf dem Markt sind, helfen gegen Corona?
Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, würde ich sagen.
Die Freiheitsrechte, die in einem sehr starken Maße bei uns eingeschränkt sind, wie es, ich glaube, seit dem Zweiten Weltkrieg niemals in Deutschland der Fall war. Ist das eigentlich alles rechtens oder wird das irgendwann später von Gerichten, auch vom höchsten deutschen Gericht, beurteilt werden?
Jetzt zu sagen, ob das rechtens ist, das geht einfach nicht. Und es wird aber, wie Sie sagen, vor die Gerichte kommen und auch dann irgendwann mal abschließend darüber entschieden werden. Aber man muss sich schon bewusst machen, dass es wirklich eine außergewöhnliche Situation ist. Da geht es natürlich um das große Thema Grundrechte, aber es spielt auch ganz banal im Alltag. Mir macht es immer deutlich, diese unsichere Frage von ganz vielen Leuten, die auch bei uns anrufen, darf ich eigentlich noch? So, und darf ich eigentlich noch, bezieht sich ja auf Dinge, die eigentlich in der normalen Situation völlig alltäglich sind. Also ich treffe mich zu dritt im Park und stehe mit meinen Freunden da zusammen. Ist das eine normalste der Welt in anderen Bedingungen? Heute gibt es dafür ein Bußgeld. So. Und das zeigt mir, sowas ist wirklich nur möglich in einer absoluten Ausnahmesituation, ich benutze immer gerne dieses Bild, die Waage der Justitia, da ist dann auf der einen Seite der Gesundheitsschutz, das Leben der gesamten Bevölkerung. So. Das geht dann relativ weit runter und erlaubt viel. Aber man muss feststellen, wir sind hier an der Grenze dessen, was überhaupt möglich ist.
Dazu kommt ja noch diese medizinische Unsicherheit. Also uns wird gesagt seit einigen Wochen, diese 1,50 Meter Abstand, das ist es. Hat das jemals jemand wissenschaftlich überprüft?
Da traue ich mir kein Urteil zu. Das ist schwierig und genau das ist auch für die Politiker die Schwierigkeit. Und eine Weiterdreh Richtung Juristen. Genau deswegen können sich jetzt die Juristen nicht ad hoc heute hinstellen und sagen, das verstößt alles gegen das Grundgesetz. Man kann immer nur wieder betonen, der Grundsatz, den man hier einhalten muss, der ist ja, man hat ein ganz wichtiges Ziel, ganz viele Leute zu schützen. So, das wiegt sehr stark. Aber das Ganze muss, der Begriff lautet immer, verhältnismäßig sein. Verhältnismäßig bedeutet übersetzt nicht übertrieben hart.
Ja.
So. Und wenn ich mir jetzt mal noch, wir haben ja auch immer diesen Begriff der Ausgangssperre nach dem Motto, es geht ja noch härter. Also wenn ich mir persönlich vorstelle, dass es nicht mehr erlaubt wäre für eine alleinerziehende Mutter, der die Kinder aufs Dach steigen in ihrem Wohnblock, mal kurz an die frische Luft, um den Block zu gehen, wenn das verboten würde, das ginge aus meiner Sicht zu weit. Also so diese gewissen Grenzen, die gibt es und auch der Faktor Zeit, den Sie vorhin ansprachen. Ja. Der hat sogar auch eine rechtliche Komponente. Die Politik muss nicht nur vielleicht das ab und zu überprüfen, sie ist sogar rechtlich dazu verpflichtet, in regelmäßigen Abständen zu sagen, Zwischenchecks zu machen. Finden wir mildere Mittel oder brauchen wir es noch? Also das ist wirklich dieser Faktor Zeit beim Thema des, was ist noch verhältnismäßig? Das ist ganz wichtig.
Wäre es verhältnismäßig, wenn ich mich draußen aufhalte mit einem Menschen und der Abstand zwischen uns beträgt nicht 1,50 Meter, sondern 1,10 Meter und ich kriege ein Bußgeld von, keine Ahnung, ein paar hundert Euro.
Ich fände das übertrieben. Ich meine, aktuell muss man jetzt ja sagen, dass gerade mit zwei Menschen draußen zu sein, einer, der nicht zum Haushalt gehört, das ist ja okay und die Familie ohnehin. Aber dieses Thema mit den Bußgeldern, weil es auch gerade in den Halbstunden-Nachrichten ja drin war, am Wochenende, natürlich befürchten die Behörden jetzt, dass alle rausgehen und sich nicht an die Regeln halten. Und am besten sollten wir uns von selbst dran halten. Weil es aber solche Alltagssituationen sind, die einfach unter Bußgeld jetzt gerade stehen, also mit mehreren Leuten draußen sein, ist für mich ein wichtiger Punkt, auch unter dem Stichwort Verhältnismäßigkeit, dass die Behörden da mit Augenmaß vorgehen und wirklich einschätzen können, ist das jetzt jemand, der da aus Versehen gegen eine Regel verstoßen hat und sagt, oh sorry, klar, ich halte mich jetzt dran, oder sind das renitente Menschen, die es wirklich nicht begriffen haben? Also weil ich habe hier, was hier raschelt, ist die Bußgeldverordnung von Baden-Württemberg. Und da steht hin, Aufenthalt im öffentlichen Raum mit mehr als zugelassener Personenzahl, also zum Beispiel zu dritt, 100 Euro bis 1000 Euro. So. Für das aus Versehen ist es schon eine Menge. Wer es aber gar nicht verstehen will, ist mir auch völlig bewusst, dass die Behörden ein gewisses Druckmittel auch brauchen. Deswegen ist es richtig, dass es das gibt. Aber und ich glaube, das werden die Behörden auch hinkriegen, da das richtige Maß zu finden, wo man zuschlagen muss und wo man auch mal ein Auge zudrückt.
Gleichwohl, jetzt unterstellen wir mal, dass Behörden das Problem durchaus bewusst ist, werden die dann vielleicht doch unterscheiden, ob jemand eine Corona-Party veranstaltet und ob jemand absichtsvoll einen anderen Menschen anhustet mit der Bemerkung, er sei positiv, oder ob Leute halt beim Spazierengehen einander einen Tick zu nahe kommen.
Genau, das ist die Möglichkeit der Abschichtung und die gibt es auch. Und sollte da zunächst mal zu hart zugegriffen werden, dann gibt es auch wirklich im Nachhinein die Gerichte, die das korrigieren könnten. Aber ich will jetzt gar nicht dazu aufrufen, sich nicht an die Regeln zu halten. Es geht mir nur darum, sich bewusst zu machen, hier ist was mit Bußgeldern besetzt, was eigentlich in normalen Zeiten das Normalste der Welt ist.
Es gibt einige Hörerinnen und Hörer, die die Frage stellen, ob, wenn man jetzt juristisch so eingreift und Tatsachen schafft, ob man da den Rechtsstaat nicht dauerhaft beschädigt.
Also das ist eine ganz wichtige Frage und es ist gut, dass sich die Hörerinnen und Hörer das stellen, weil es zeigt dieses Bewusstsein dafür. Wenn man sich jetzt einfach hinstellt und sagt, das ist das Normalste der Welt, dann wäre das nicht gut. Und was auch auf gar keinen Fall passieren darf, dass wenn diese Zeit mal vorbei ist, dass sich das dann so Eingeschlichenheit hat, dass das eine Art von Normalität ist und man dann so Sätze hört, hoffentlich nicht. Ja, haben wir bei Corona doch auch gemacht. Da ging das doch auch alles. Also das ist wirklich auf diese ganz krasse Situation, wo die Experten sagen, wir brauchen das jetzt aus medizinischen Gründen, darauf zugeschnitten und wirklich kein Dauerzustand.
Also es gibt auch Hörer, die bezweifeln, ob bei dieser Corona-App, wenn sie denn kommt und man sagt anonym und nicht rückverfolgbar, ob das tatsächlich so einfach ist oder ob da nicht doch irgendwelche Möglichkeiten gibt, dann letztlich auf die Daten zuzugreifen.
Also da werde ich mich bei der technischen Beurteilung sehr zurückhalten, weil Technik ohnehin nicht so mein Ding ist. Aber die Fragen sind natürlich sehr berechtigt und da ist der Staat dann in der Pflicht. Denn also wenn wir diese Möglichkeiten gerade der Überwachung mal durchgehen, das Krasseste wäre ja zu sagen, ihr müsst das alles machen, wäre ein klassischer Eingriff des Staates, den er ganz stark rechtfertigen müssen. Warum brauchen wir das unbedingt so? Und dann kann man es wieder abstufen. Verhältnismäßigkeit heißt ja immer die Suche nach milderen Mitteln. Und wenn man dann sagt, es ist freiwillig und anonymisiert, ist das schon eine Stufe weniger krass. Und das sind die Möglichkeiten, wo die Politik begründen muss, warum ist es aus ihrer Sicht so in Ordnung und wo natürlich alle Bürger, die da Zweifel haben oder Ängste vorhaben, sich dann auch dagegen wehren können und darauf vertrauen sollten oder auch sehr kritisch sein sollten, was wird da eigentlich gemacht?
Die Mails der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Es sind noch viel mehr gekommen, als wir beide eh schon gedacht haben vor der Sendung. Und es tut uns schrecklich leid, wir werden auch nicht alle beantworten können. Es sind zu viele, die Sendezeit reicht nicht. Und manche der Fragen sind so kompliziert, gehen so ins Detail, dass wir sie hier prima vista auch nicht beantworten können. Es gibt beispielsweise eine Hörerin, Mitte 50, die hilft bei ihrer Tochter im Haushalt. Da gibt es drei kleine Kinder. Und sie sagt, kann ich mit den Kindern raus, kann ich nicht. Und vor allem, ich weiß, dass es eigentlich nicht gut ist, dass ich mit diesen Kindern zusammen bin. Aber meine Tochter ist alleinerziehend. Das heißt, wenn man sich so einzelne Geschichten anguckt und anhört, merkt man, wie hoch kompliziert das alles ist und wie sehr das alles
ineinander greift. Ja, und dass man auch unterscheiden muss, was darf man noch? Also mit der Familie rausgehen darf man ja. Das ist ja ein wichtiger Grundsatz, solange es im Familienkreis ist. Und so wie man sich auch in einer Wohnung in Baden-Württemberg bis zu 5 Leuten treffen darf. Dieses Aber gehört aber immer eben dazu. Sollte man es wirklich machen? Das ist das, was die Leute verunsichert und wo aber auch jeder eine gewisse Verantwortung hat, sich selbst zu überprüfen.
Dieser propagierte Schutz der Großeltern, so sinnvoll das in vielen Fällen auch sein mag, in anderen Fällen ist es vermutlich komplett Blödsinn, weil die Großeltern relativ jung sind, fit und gesund sind. Oder wie sehen Sie es?
Da erlaube ich mir kein Urteil. Also das ist einfach, gefährdet Großeltern sind, da vertraue ich auf den Rat der Mediziner und kann da nicht sagen, ich weiß das besser.
Okay, also dann ziehe ich meine Bemerkung von gerade eben auch zurück. Der Föderalismus, Fluch oder Segen?
Er ist in einem Stresstest gerade, denn eigentlich ist es normal bei uns, dass zum Beispiel Schulen, alle Schulschließungen, dass das in den Ländern spielt und auch wenn es um Abwehr von Gefahren geht, Polizei in den Ländern. Aber wenn es natürlich so massiv alles zusammenkommt wie gerade, kann man sich zu Recht die Frage stellen, ist das zu sehr Flickenteppich? Die Antwort lautet nicht automatisch ja, denn auch der Präsident des Robert-Koch-Institutes, der sagt immer wieder, so eine Ausbreitung des Virus, die kann an vielen verschiedenen Orten ganz unterschiedlich sein. An einem Ort ganz krass und am anderen Ort fast gar nicht. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, man würde einfach immer nur bundesweit alle Maßnahmen gleich beschließen, wäre das auch nicht richtig. Also man muss genau gucken, was hat gut funktioniert jetzt mit ein paar Wochen oder Monaten Abstand und wo hat es auch nicht funktioniert. In Berlin wurden jetzt ja schon die Befugnisse von Herrn Spahn erweitert. Das sind genau diese Schnellschüsse, wo man nachher besonders kritisch drauf gucken muss. Also es ist noch nicht die Zeit zu sagen, der Föderalismus hat hier versagt. Einfach kritisch draufschauen und Vor- und Nachteile einfach prüfen.
Wenn alles vorbei ist, lohnt ein Blick auf unser Justizsystem auch dergestalt, dass man Gerichte dann vielleicht von Kleinkram und Kleinmist befreien sollte?
Also es rollt definitiv eine Prozesswelle auf die Justiz zu. Weil wir haben ja gemerkt, über was für Themen wir heute gesprochen haben. Über Arbeit, über Reisen, über Verbraucherdarlehen und
über
so weiter.
Alles.
Und das bei ganz vielen Krisen, die auch nicht so schlimm war, kommt das immer zeitversetzt an die Gerichte. Und da muss man schon jetzt drüber nachdenken, zumindest die Verantwortlichen, wie kann man das lösen? Ob man da jetzt wirklich auch einen Nachbarschaftsstreit, kann mal wichtig sein. Aber dass man da Kapazitäten für hat, das wird in den nächsten 2 bis 5, 6, 7 Jahren eine ganz wichtige Frage.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke für die Einladung.
Eins gehört. SWR1.